Herzlich willkommen. Ich habe ein paar Anmerkungen zu machen, damit Sie Bescheid wissen, was so läuft. Okay, also vielen Dank für diejenigen, die sich für PS2 entschieden haben. Da wird heute, spätestens morgen, also heute wird sicherlich der Kurs angelegt, und dann werden Sie da eingetragen in eine Gruppe, in der dann genau die drei Teilnehmer sind, die Sie gemeldet haben. Also vielen Dank dafür. Da können Sie ab morgen dann rein und können die weiteren Abgaben dann für Ihre Gruppe dort erledigen. So, ja, das Verschieben des Abgabezeitpunktes, das war heute Morgen von den Tutoren an uns herangetragen, eine Bitte, das geht leider nicht. Und der Grund ist der, dass wir dann alleine korrigieren müssten und die Tutoren nicht mehr zur Verfügung stünden. Und die wollen in Urlaub und oder Klausuren oder sonst was. Also der Abgabezeitpunkt, so gerne ich das machen würde, aus meiner Sicht ist das kein Unterschied, können wir leider nicht verschieben. Der dritte Punkt, die Evaluation letzten Montag. Also herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, haben quasi alle im Raum dran teilgenommen, also so, was ich abgezählt hatte. Es hat einige interessante Ergebnisse gegeben, also vielen Dank. Meine Durchschnittsbewertung, damit bin ich nicht zufrieden, aber das habe ich wahrscheinlich mir anzutragen. Mit diesem Anfang, was weiß ich, Code Runner, haben Sie ja so gerne gemacht, ich weiß das, ich habe das verstanden, werde ich auch nicht wieder machen. Okay, das heißt, die ist eher mittelprächtig, meine Bewertung da. Aber sehr hilfreich waren Ihre sehr ausführlichen Kommentare und da möchte ich nicht dran vorbeigehen, sondern möchte das richtig auswerten, so damit Sie auch sehen, was Sie mir angeraten haben und dass wir da vielleicht noch mal drüber sprechen können. Und das habe ich gewissermaßen ja wahrscheinlich für Freitag vorgesehen, vielleicht aber auch erst nächsten Montag, weil das sind schon viele Anmerkungen. Wissen Sie, wenn 100 Leute schreiben und jeder auch nur drei kleine Statements, dann haben Sie 300 kleine Statements, die Sie irgendwie einordnen müssen. Und 300 kleine Statements fürs Loben, wobei ein Kommilitone, schreibt dreimal ein Fragezeichen hin, habe ich auch verstanden, ist auch angekommen, so ist das ja nicht. Aber sind im Ganzen, was ich sagen wollte, sind 600 Anmerkungen minus diese dreimal frei, also 597. Nein, sind es nicht ganz. Aber das will ich schon seriös machen und dann auch mit Ihnen besprechen. Normalerweise ist diese Evaluation ja im Dezember, so dass ich auch noch was ändern könnte. Jetzt kann ich sowieso nichts mehr ändern. Das heißt, der Punkt ist der, da kommt es auf einen Tag auch nicht an. Bei mir ist es angekommen, also verstehen Sie. Dafür aber herzlichen Dank von der Vizepräsidentin für Forschung und Lehre, Vizepräsidentin für Lehre, Frau Brühl, dass Sie an der Studierendenbefragung teilgenommen haben, der allgemeinen Studierendenbefragung. Also herzlichen Dank dafür. Und das war auch der Grund, warum dieses verschoben wurde, damit für Sie nicht lokal so eine Überlast entsteht an Befragungen und dann die eine oder der andere Kommilitone auf die Idee kommt, einen Tannenbaum zu kreuzen oder andere Muster, was man da alles so noch an schönen Mustern kreuzen könnte. Das ist uns schon bewusst. Ich nehme das aber wirklich ernst und darum werden wir das machen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Normalerweise, eine Frage? Ja, eine nur noch. Normalerweise machen wir Ende nächster Woche am Freitag die Fragestunde zur Klausur, am 9.2. wäre das. Da würde ich dann im Laufe der Woche eben auch hier in der Moodle-Plattform etwas zur Verfügung stellen, wo Sie Themenvorschläge machen dürfen. Mir ist dann aber auch klar geworden, dass es eigentlich für Sie ja ein bisschen blöd ist, denn die Klausur selbst ist ja erst am 23.02. Und ich denke mal, die meisten von Ihnen werden sich vorbereiten für Dismost und werden da Ihren Schwerpunkt haben. Und dann haben Sie da so ein Solitär dazwischen und sollen da auch noch was tun und so weiter. Das heißt, bitte verstehen Sie es als Angebot, nur als Angebot, weil mir das so klar geworden ist, dass das vielleicht für Sie nicht optimal ist, dass entweder auf den 16.02., das wäre der Freitag, oder den 19.02. zu verschieben. Diese Fragestunde zur Klausur, das heißt, 16.02. wäre genau eine Woche vor der Klausur und 19.02. wäre der Montag vor der Klausur. Was wollen Sie, ja? Okay. 19. wäre günstig. Ja, sind Sie überhaupt dafür? Also Sie müssen reagieren, sonst sage ich, nee, dann lassen wir es so, wie es im Stundenplan steht. Ja, das kann sein. Okay, das würde dann wenig Sinn machen. Ne? Und 16.02. sagten Sie, haben Sie noch Mathe. Repetitorium oder Mathe? Irgendwas? Okay. Da gibt es ja viele Tage in dem Bereich. Sie schreiben, Moment, jetzt müsste ich mal zurück. Sie schreiben, wann schreiben Sie Dismod? Wann? Bitte? Am 15.02. Das heißt, da könnte man dann das ja eigentlich ab da machen. Ne? 15.02. Das wäre der Donnerstag. Ach, 16. geht nicht. Hatten wir gerade. 19. 20. Nee, 20. 21. bin ich nicht da. Also da bin ich verreist. Da kann ich leider nicht. Oh, ja, wird's doch eng. Ich kann es nicht verstehen. 16. und 19. Ach, wissen Sie, wenn Sie mich so lieb fragen, kann ich da ehrlich Nein sagen. Wann ist denn das Mathe-Repetitorium oder Mathe irgendwas? Mathe am 16. Um wie viel Uhr ist das? Er hat eingetragen 10 bis 12. Ich meine, ich könnte sagen, okay, dann machen wir es 14 bis 16, dann überschneidet das schon mal nicht, wenn Ihnen das recht ist. 14 bis 16 am Freitag, das muss ich nur eintragen. Und ja, am Montag könnten wir es auch machen. Obwohl ich dem Tung ja ungern Konkurrenz mache. Wenn wir dann noch Fragen haben, oder wenn Sie noch Fragen haben, dann machen wir nochmal einen Termin für Montag aus. Aber dann müssten wir dem Tung Bescheid sagen, dass er dann vielleicht gerade Mittagspause macht oder irgend so etwas. Ja, oder ich komme zu ihm ins Repetitorium. Aber ich will ihm das auf keinen Fall wegnehmen. Er macht das mit so viel Engagement. Und das sollten Sie auch wertschätzen. Also machen wir es erstmal freitags 14 bis 16. Ich weiß, das ist ein nicht so gern genommener Termin vorgesehen. Also 16.02. 14 bis 16. Und Sie können mir aber gerne Bescheid sagen, wenn das mit der Mathe sich noch anders herausstellt. Ja? Okay, dann schreiben Sie irgendeine kleine E-Mail und 19.02. bei Bedarf. Gut, so, gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Denken Sie daran, Ende der Woche, am Freitag, Abgabe PRG 11, ne? Okay. Und am Samstag, Abgabe EPR 7. Rollt da jemand mit den Augen? Ja? Zu PS2. Ja?
Ja, also oben im Kurs steht bei Moodle, dass in ETR und PS2 eine Code-Review irgendwie nötig wäre. Für das Vorrecht oder Anschaffungsvorrecht.
Ja, dann ist das falsch. Für PS2 ist kein Code-Review.
Also auch keine Präsentation jetzt hier, oder?
Auch keine Präsentation. Ich glaube, wir machen das, ich glaube, nächste Woche machen wir das. Also das Korrigieren, das machen wir an einem Tag gemeinsam. Da haben wir uns einen Tag ausgeguckt und da wird das dann gemacht. Und dann steht es auch direkt bei Ihrer Gruppe, dann steht dann auch das Ergebnis, was die Leute bekommen haben.
Okay. Und dann noch, vielleicht bei den Gruppen, wenn einer für drei Leute hochlädt.
Wenn einer was? Das ist in Ordnung. Also das erwarte ich, dass ich nur eine... aber es muss natürlich erkennbar sein, ob Sie das als Product Owner gemacht haben oder als Scrum Master oder als Entwicklungsvertreter. Ja, das ist schon klar. Aber das ist eine Gruppenarbeit und normalerweise gibt es da eine Gesamtbewertung und einheitlich für die Gruppe. Nur für den Fall, dass irgendeiner ausfällt, so ein, zwei Tage vorher, können wir ja nicht mehr nachbaggern, dann gibt es diese mögliche Unterscheidung, die dann aber individuell sein wird. Normal ist, dass man in der Gruppe die gleiche Anzahl von Punkten bekommt. Tja, gut. Okay, dann ist das soweit. Und dann kommen wir jetzt zu unseren inhaltlichen Themen. Bevor mich jemand fragt, kommen diese Themen denn noch in der Klausur, sage ich es Ihnen gleich. Sie kommen nicht mehr als Freitextaufgabe. Also so, dass vielleicht sind bei diesen Übungsaufgaben ist vielleicht etwas zum Prozess-Scheduling drin oder so. Das kommt nicht. Aber ich sag mal, 2 bis 3 Fragen im Multiple-Choice-Teil, die kommen schon. Also sie sind nicht ganz entlastet. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, das Gehirn abzuschalten, ja? Sondern einfach reinzuschauen, zuzuhören und ich denke mal, dann ist das auch machbar. Gut. Okay, dann kommen wir zur Vorlesung vom letzten Freitag. Die war überschrieben mit Services des Betriebssystems. Wenn Sie da reinschauen in die Folien, die ich eben hochgeladen habe, dann würden Sie auch finden, dass es da noch ein zusätzliches Kapitel gibt, nämlich Architekturen von Betriebssystemen. Und so die Hauptkomponenten nennen, die es da so gibt und auch die Strukturen, die es da gibt. Das habe ich dazu gemacht am Wochenende noch und ich möchte es Ihnen nicht vorenthalten. Gut, also, welche Hauptkomponenten gibt es in Betriebssystemen? In modernen Betriebssystemen gibt es fast immer eine privilegierte Kontrollinstanz. Das heißt, irgend so ein Super-User. In Unix hat dieser Super-User die ID 0. Okay. Macht eine Menge Sinn, denn der kann einiges regeln und steuern. Ja, der kann es überwachen. Das ist eine typische Kernfunktion, all die anderen Funktionen des Betriebssystems zu überwachen. Die typischen Funktionskomplexe, habe ich jetzt geschrieben, nicht nur Funktionseinheiten, sind Kommunikation mit der Umgebung. Das ist natürlich Netzwerk, das sind Druckeranschlüsse, all dieser Kram, alles das, was Maus, Tastatur, Bildschirm, all diese Sachen. Das zweite ist die Auftragsverwaltung. Das heißt, wir wissen ja schon, dass das Betriebssystem seine Aufgaben in Prozesse organisiert. Diesen Begriff werden wir heute genau klären. Was ist ein Prozess? Und diese Prozesse werden durch Aufträge angestoßen. Dann die Benutzerverwaltung. Sie alle wissen, dass Sie ein Passwort haben bei den Systemen, dass dieses Passwort oder Passwortprüfung auch ausgelagert werden kann. Da gibt es eine ganze Verwaltungseinheit dahinter. Okay. Dann die Prozessverwaltung und Koordinierung. Das ist eines der Hauptaufgaben. Diese Programme, die im Betriebssystem laufen, die sind als Prozesse organisiert und die muss man anstoßen, laufen lassen und die müssen gegebenenfalls auch koordiniert werden. Über die Koordinierung werden wir im Wesentlichen am Freitag sprechen, über den Rest heute schon. Dann die Betriebsmittelverwaltung. Also Betriebsmittel sind natürlich Drucker, Maus, Tastatur, sind so Fragen wie, wo ist der Fokus bei der Eingabe, in welches Window geht das und so weiter und so weiter. Das haben Sie ja auch schon kennengelernt. Hauptspeicherverwaltung. Da werden wir uns mal nicht drum kümmern, weil aus der Programmiersprache heraus haben Sie da eigentlich minimal Möglichkeiten, das zu verändern. Und sollten Sie als Anfänger auch auf keinen Fall. Weil das ist natürlich höchst kritisch, wenn Sie da in der Speicherverwaltung rumeditieren. Ein Ausgabesteuerung und last not least, also das wären Drucker, aber eben auch Bildschirmgeschichten, Dateiverwaltung. Last not least, Dateiverwaltung. Das heißt, diese ganzen Möglichkeiten, die Sie mit OpenDatei, schreibe da rein, warum eine Datei zum Schreiben öffnen und warum nicht immer zum Schreiben und Lesen und all solche Geschichten. Gut. Es gibt weitere Betriebssysteme für spezielle Einsatzbereiche. Diese speziellen Einsatzbereiche können natürlich, sagen wir mal, vor allen Dingen Sachen im Mainframe sein. Da hatte ich Ihnen auch verschiedene Betriebsarten vorgestellt, also Stapelverarbeitung und so weiter. Da gibt es gegebenenfalls noch spezielle Komponenten. Und bei anderen Betriebssystemen, wie zum Beispiel Realtime-Systemen, fehlen dann auch wieder bestimmte Komponenten, weil man die einfach nicht haben will oder in der Form nicht haben will. Das ganze Betriebssystem fällt unter den Begriff Systemsoftware, also ist eine Systemsoftware. Und im Allgemeinen nennt man aber Systemsoftware alle Programme, die eine effiziente und komfortable Benutzung des Computers ermöglichen. Also nicht nur das Betriebssystem, sondern auch Programmierumgebungen. Das heißt, der Python-Interpreter, IDLE, all dieses. Muss ja nicht dabei bleiben, kann ja auch weitergehen, andere Systeme betreffen. Editoren, Linker und Lader, Testhilfen, Debugger, all dieses gehört dazu. Aus Ihrer Sicht, aus Sicht einer Programmiererin. Aber eben auch Dienstprogramme, Tools, Utilities für typische Arbeitsvorgänge, die ein Benutzer machen will. Daten suchen, kopieren, sortieren, was weiß ich. Ja. Vielfach werden dafür heute auch Browser eingesetzt. Der Grund ist einfach der, die User kennen die Browser sehr, sehr gut. Sie sind durchaus geeignet, ist ja ein Stück Software, diese Funktionen auf User-Seite anzunehmen und einige Betriebssysteme bieten es eben auch über Browser eben an, ja, und haben das nicht neu nachprogrammiert. Und dann gibt es eben auch noch Programme zur Realisierung spezieller Betriebsformen, aber das ist fast nur im Mainframe-Bereich so, die anderen laufen in einer Betriebsform. Bei Realtime-Systemen gibt es das auch noch, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt im Entwicklungsmodus oder im Betriebsmodus. Und jetzt kommen wir dazu eigentlich, wie ist denn so ein Stückchen Betriebssystem? Vielleicht haben Sie jetzt den Eindruck, nachdem Sie das gehört haben, was ich Ihnen erzählt habe, das ist ja gar nicht so groß. Ja. Doch, das ist riesig. Das sind einige hunderttausend Zeilen Code. Ja. Und wie ist das denn organisiert? Naja, am Anfang hat man gesagt, das schreibe ich als ein Programm. Das mache ich einfach so, ist ja kein Problem. Sie erinnern sich aber daran, dass ganz am Anfang hatte man überhaupt kein Betriebssystem und man hat den Computer auch genutzt. Und dann die ersten Schritte waren dann, okay, dann schreibe ich das eben als monolithische Architektur. Vielleicht schon aufgeteilt in unterschiedliche potenziell parallel laufende Prozesse, aber ich schreibe das als homogenes Gebilde. Ja, gute Idee. Nur diese 200.000 Zeilen Code, fehlerfrei, schreiben Sie nicht allein, sondern mit vielen. Und wenn Sie dann was ändern wollen, müssen Sie oft viel ändern. So, es ist sehr, sehr schwer zu handhaben und darum ist heute kein Betriebssystem mehr ein monolithisches Programm, das Sie auf einem Schlag übersetzen, binden, laufen lassen. Eine richtig geile Idee war die Kern-Schale-Idee. Daher kommt es übrigens, dass wir dieses komische Programm Shell nennen, zum Beispiel in Unix, weil Unix und Linux haben diese Idee sehr, sehr, sehr präzis umgesetzt. Und was Sie sehen ist, naja, irgendwo ist die Hardware, ist gar nicht zu vermeiden, ohne Hardware kein Computer, ja. Darüber sitzt der Betriebssystemkern und der deckt die Hardware vollständig ab. Also keine Möglichkeiten von Ihnen, an irgendeinem Gerät mal gerade ein Bit zu setzen, ja, sondern komplett abgesetzt. Und über dem Betriebssystemkern, da wölbt sich die Schale, die Shell. Ja, okay, genauso wie hier dargestellt. In der Shell sind dann zum Beispiel Kommandointerpreter, aber da können aber auch viele weitere Dienstprogramme sein, die man da aufrufen kann. Und man versucht, den Betriebssystemkern so klein wie möglich zu machen. Warum? Warum macht man so einen Kern möglichst klein? Ist ja blöd, ich möchte es ja auch möglichst komfortabel haben. Ja, aber die Leute wissen, jede Zeile zusätzlichen Code hat die Gefahr eines zusätzlichen Fehlers. Und man versucht es einfach zu machen. Okay? Und das ist die Idee, also darum wirklich ein Kern, Kernfunktionalität, was muss koordiniert werden und darüber eine Schale. Prima Idee, so sind auch gute Betriebssysteme konfiguriert. Aber dann kam die Firma Microsoft und die hat gesagt, okay, das ist aber nicht so richtig performant, alles durch eine Schale zu geben. Das heißt, wenn ich aus der Kommandosprache heraus die Hardware bedienen will, das heißt, da ein Bit setzen, ja, dann setze ich halt da ein Bit. Warum muss ich da durch eine Schale durch? Vielleicht sogar durch zwei Schalen. Ist doch blöd. Microsoft gedacht und hat dann die klassische MS-DOS-Architektur entwickelt und einige andere Leute haben sich dem dann auch angeschlossen, so ist das dann. Und die Idee ist, man kann aus der command.com, also aus der Betriebssystem-Shell, je nach Wunsch entweder direkt auf die Hardware durchgreifen oder auf das BIOS durch BIOS zugreifen oder auf das DOS zugreifen. DOS steht für? Was heißt DOS? Ja? Disk Operating System, genau. Okay. Das heißt, man hat alle Freiheiten. Gott sei Dank. Ja, alle Freiheiten sind ja toll, aber sie haben auch alle Schwierigkeiten. DOS ist bis zum Ende, obwohl viel investiert wurde und obwohl es gerade für die einfachen PCs auch sich durchgesetzt hat. Also ich kann es ja nicht kaputt reden, weil es ist, war ja ein riesen Markterfolg, ja, was dieser eine Kerl da, ihr kennt ihn alle, gemacht hat. Aber vom Methodischen her, sagen wir mal, grenzweise eine Katastrophe. Ja, also egal, alles nur Geschichte, Ja, genau. Ja, der Kern, das heißt das BIOS oder das DOS, das wusste gar nicht, was ich so als User oder Anwendungsprogrammierer alles mache. Ich war empowered. Ja, gut. Egal, hat sich erledigt, Gott sei Dank. Sie hören auch, wenn Ihr Laptop startet, nicht mehr dieses. Wissen Sie, was das war? Ja, das war der Test, ob ein Diskettenlaufwerk, was Sie ja auch gar nicht mehr kennen müssen, überhaupt da war. Das wurde erstmal angesprochen und das hörte man immer. Ja, okay. Aber egal, das müssen wir, können Sie alles wieder vergessen. Ich hatte Ihnen eben schon gesagt, den Kern möglichst klein zu halten, ist eine gute Idee, weil weniger Zeilen Code in einem 100-Zeilen-Programm, das ist viel leichter, stabil und 100% korrekt zu kriegen, 100% korrekt, 99,99% korrekt zu kriegen, als ein 10.000-Zeilen-Programm. Ja, so ist das nun mal, das ist klar. Weil man den Programmierern immer die Möglichkeiten wegnehmen muss, Fehler zu machen. Auch das ist klar. Wenn man das tut, kommt man ganz schnell zum Mikrokern, also einem minimalistischen Kern. Und das ist auch eine Struktur, die, man höre auf, Microsoft hat gelernt, ab Windows NT verfolgt wird. Da gibt es einen Mikrokern. Und durch diesen Mikrokern kommt man nicht durch. Haha, bei Microsoft dann aber doch. Aber das verraten wir nicht. Die Idee ist, man kommt nicht durch. Der Mikrokern deckt die Hardware komplett ab. Das Wichtige ist, es kommen dann dazu Dienstleistungsprozesse. Okay? Wirklich Prozesse, ganz normale Prozesse, die auch ganz normal gescheduled werden, die da oben drauf ablaufen, vielleicht mit etwas höherer Priorität, die aber einen Auftrag von einem Anwendungsprozess bekommen können, ausgeführt werden und das Ergebnis zurückliefern in irgendeiner Form. Selbst wenn Sie nur sagen, hab's gemacht. Ja? Wünschen Sie von Ihrem Kommilitonen auch, dass er wenigstens sagt, hab's gemacht. Okay, gut. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine neuere Art der Strukturierung. Und die Idee ist wirklich bei dem Mikrokern nur elementare Funktionen dort zu realisieren. Das ist die Speicherverwaltung. Da haben Sie als Anwendungsprogrammierer wirklich Ihre Finger rauszuhalten. Vielleicht können Sie die beeinflussen, aber nicht selber schreiben. Die Prozessverwaltung und Prozesskommunikation, die Scheduling-Mechanismen, in welcher Reihenfolge kommen die Prozesse dran und einige wenige hardwarenahe Ein-Ausgabefunktionen. Das ist das, was den Mikrokern ausmacht. Systemprozesse, zum Beispiel die Dateiverwaltung, realisieren sich als ganz normaler Prozess. Und die findet man eben hier bei Windows NT. Windows NT, wenn ich jetzt Windows NT sage, dann versteht jeder, das reicht von Windows NT bis Windows 10. Also die ganze Serie verstehen wir unter Windows NT. Der Grund ist der, es hat im Prinzip dieselbe Architektur. Und es hat eine ganz andere Architektur als für MS-DOS. Ja? Okay. Also das ist eine ganze Serie, geht bis Windows 10, das was aktuell ist. Ende mit Architekturen? Nein. Es gibt noch die virtuelle Maschinen. Das ist auf Ihrem Laptop eigentlich nicht unbedingt nötig. Nur dann, wenn Sie zum Beispiel zwei Betriebssysteme fahren wollen. Das machen gerade Informatikerinnen sehr gerne. Das heißt, auf dem Laptop kann man sowohl DOS booten, DOS nicht, Windows NT, Windows booten, als auch Linux. Okay, Dann haben Sie beide Möglichkeiten, können beides ausprobieren. Dann würde man eine virtuelle Maschine dort starten und die kapselt ein Rechnersystem innerhalb eines anderen. Kapseln ist da ziemlich streng zu nehmen. Das heißt, sie läuft als mehrere Prozesse auf einem anderen, aber die virtuellen Maschinen bilden den Rechnerarchitektur so weit nach, dass bildet die Rechnerarchitektur eines real existierenden Rechners oder eines hypothetischen Rechners nach. Und zwar so genau, dass da das Gastbetriebssystem drauf laufen kann. Ja? Es ist ein bisschen langsamer, ja, als wenn es originär ist, aber natürlich viel schneller umzuschalten, als ich installiere mal gerade ein neues Betriebssystem. Ja. Und dieses Ding, was das macht kann, ist der Virtual Machine Monitor oder Hypervisor, der das machen kann. Übrigens, diese Technologie ist nicht nur für Sie auf dem Laptop interessant, sondern das ist eben auch gerade interessant für Serverbetrieb. Da kann ich dann bestimmte Server, also Serverprogramme, laufen lassen und kann Last verteilen und alles dieses. Also Sachen, die für Sie im Moment noch irrelevant sind, die aber später wichtig sind. Das heißt, virtuelle Maschinen ist ein durchaus wichtiges Konzept. Und wir unterscheiden, Sie erinnern sich aber auch daran, wir hatten den Begriff virtuelle Maschine schon mal. Wo? Ja? Ja, genau, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Also die Java Virtual Machine war eines der großen Erfolge. Ja? Und wir wissen, auch Python hat eine virtuelle Maschine, also einen Interpreter, das Zwischencode oder Bytecode, wie man sagt, ausführen kann. Auch da ist eine Maschine, eine gedanklich existierende Maschine, ein gedankliches Assembler formuliert, sodass dann ein Interpreter das ausführen kann. Okay? Und das ist ein Typ. Das heißt, hier aber zunächst als Beispiel ein anderes, nämlich das, was wir im Betriebssystemkontext virtuelle Maschinen nennen. Da bilden wir einen Rechner so vollständig nach, dass Betriebssysteme, die für den realen Rechner geschrieben wurden, auf dieser virtuellen Plattform laufen können, auf der virtuellen Maschine laufen können. Und möglichst genauso wie auf dem realen System. Okay? Also theoretisch könnten Sie sich aussuchen, ob Sie auf MS-DOS Linux installieren oder ob Sie MS-DOS auf Linux installieren. Also beides müsste möglich sein, wenn die Implementierungen ideal wären. Okay. Das ist möglich, das wissen Sie auch. Aber das hat sehr, sehr hohe Bedeutung bei den Mainframes, also bei den großen Computern, die hier in den Banken, Versicherungen, Fluggesellschaften stehen. Warum? Warum ist es so ein Aufwand, das alles nachzubilden? Ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, es gibt viel, viel Software aus den 60er und 70er Jahren, die für ganz andere Architekturen, ganz andere Compiler, ganz andere Systemstrukturen geschrieben wurden, als wir heute haben. Und trotzdem mag das keiner nachimplementieren. Weil das ist einmal abgenommen von irgendeiner Behörde, was weiß ich. Oder das braucht man einmal im Jahr, warum soll ich das machen? Ich habe ja ein laufendes Programm. Da macht man lieber so etwas. Man macht eine virtuelle Maschine, die eine andere Maschine nachbildet. Und das ist die große Lüge der Informatik, nämlich die Software, Weichware zu nennen. Denn das ist das Stabile, das ist das, was über Jahrzehnte bleibt. Über Jahrhunderte kann ich noch nicht reden, weil so lange gibt es das noch nicht. Aber ich bin sicher, das reicht auch über Jahrhunderte. Okay, was es sonst in der Technik überhaupt nicht gibt. Muss man sich klar machen. Ja, okay. Übrigens, diese kleine Firma IBM hat das seit 1972 gemacht, hat diese virtuelle Maschine 1972 eingeführt. Also bei der Einführung des 370 haben sie das 360, was sie nicht fertig gekriegt hatten, dann emuliert. Und seit der Zeit machen sie das beständig weiter. Also sie können alle Systeme aus den 60er Jahren auf großen IBM-Maschinen noch fahren. Ja. Das ist ein Verkaufsargument, muss man klar sagen. Das sind virtuelle Maschinen, okay? Aber virtuelle Maschinen sind auch die Java-Laufzeitumgebung und die gesamte Java-Plattform, der Bytecode-Interpreter. Auch das ist eine virtuelle Maschine, keine Frage. Und das kam aber später. Das kam interessanterweise erst 1983, als langsam die Systeme auch leistungsfähiger wurden. Weil früher, davor waren das richtige Krücken. Also die zwar sich Computer nennen durften, aber nicht ausgewachsen waren. Okay, und interessant auch das, die waren nicht ursprünglich für Java entwickelt, sondern für Pascal. Okay. Aber nicht wichtig, aber wichtig ist, auch das sind virtuelle Maschinen und das nennen wir prozessbasierte Maschinen, also auf den Prozess, auf das Programm bezogen. Wir werden gleich den Unterschied genau sehen, während das andere eben systembezogene virtuelle Maschinen sind. So, damit bin ich mit dem Teil vom letzten Mal, Betriebssysteme, fertig. Könnte ich jetzt wiederholen, ja, aber das machen wir natürlich nicht. Gibt es dazu Fragen noch? Ja?
Also bei DOS könnte man ja auf die Hardware-Schicht zugreifen. Gibt es da dann so einen Schutz, dass man nicht bestimmte Speicher zugreifen kann oder bestimmte Prozesse?
Ob es das bei DOS gab?
Ja.
Wahrscheinlich gab es das, aber das war nicht ausgeprägt, weil es war ja vom Konzept her erlaubt, direkt auf die Hardware zuzugreifen. Und wenn es grundsätzlich erlaubt ist, konnte ich es also nur verbieten, wenn es irgendwelche schwerwiegenden Gründe gab. Also keiner baut mehr so ein Betriebssystem, ja? Das ist Harakiri oder wie nennt sich das? Also irgendwie so etwas. Also da werden Sie nicht glücklich mit. Ja? Also besser Kapseln. Weil der Grund ist einfach der, die Fehlerfortsetzung in Fragen, die Sie dann, die Fehlerfortsetzung, Fortpflanzung, das ist das Quälende. Sie kriegen von einem User ein Problem gemeldet und müssen erstmal genau nachvollziehen, was der an Umgebung hat, welche weitere Prozesse er laufen hatte und so weiter und so weiter. Und das ist alles so schwierig, dann da seltene Fehler zu finden, dass sie es nie richtig sauber kriegen. Also MS-DOS, ich wage mich hier stark hervor, aber ich sag mal, ist bis heute nicht fehlerfrei. Obwohl man da mindestens 20 Jahre lang dran versucht hat. Ja, und es so tolle Leute wie Bill Gates gab. Also man muss man ja sehen, sie sind ja super Programmierer gewesen. Okay. Reicht es Ihnen? Gut. Okay. Brille auf. Nee, das will ich nicht. Ich will nämlich jetzt den nächsten Punkt aufmachen. So, und das ist das originäre Thema für heute. Und das heißt Prozesse und Parallelarbeit. Wie gesagt, das werden wir noch fortsetzen. Das ist Prozesse und Parallelarbeit 1. Und die tatsächliche Umsetzung dann aus Python heraus machen wir am Freitag. Und ich denke, dieser Rückblick ist trotzdem wichtig, Hier unten über den letzten Punkt muss ich nicht mehr sprechen, das habe ich Ihnen ja gerade alles erzählt, aber die anderen Sachen, da sollten Sie sich dran erinnern. Also ein Betriebssystem realisiert eine abstrakte Schnittstelle zum Rechner. Abstrakt, weil es nicht die konkrete Hardware ist, sondern etwas Ausgedachtes. Das Betriebssystem verwaltet für Sie Systemressourcen, das sind Netzwerkanschlüsse, Drucker, all das, was zum System gehört. Aber eben auch ideale Systemressourcen, kommen wir gleich noch drauf. Es gibt verschiedene Arten von Betriebssystemen aufgrund verschiedener Anforderungen, ja, und das gilt eben auch bis heute. Mit unterschiedlichen Anwendungsgebieten, mit Realtime-Systemen, die harte Zeitschranken realisieren können und eben die normalen Betriebssysteme wie Linux oder Windows NT. Moderne Betriebssysteme sind in der Regel Time-Sharing-Systeme, also wenn sie nicht Realtime-Systeme sind, mit mehr Programmbetrieb. Plus einigen zusätzlichen Eigenschaften, die wir dann eben auch noch kennenlernen werden. Das mal als Essenz. Und es gibt dann noch das Python-Modul OS, das haben wir auch besprochen, Operating System. Und das versucht wiederum von verschiedenen Betriebssystemen zu abstrahieren. Das muss man eben klar machen. Die Programmiersprache jetzt versucht wieder, einen einheitlichen Zugang zu allen Betriebssystemen herzustellen. Und dazu gibt es dieses Modul OS, was dann aber wirklich natürlich betriebssystemabhängig ist, aber selber feststellt, auf welchem System es läuft. Ja, was wollen wir denn heute noch machen? Das wissen wir ja nun alles. Ja, wir wollen so Fragen klären wie, was ist denn jetzt das ein Prozess? Den Begriff benutzt habe ich ja einfach schon und Sie haben nicht gefragt, was es eigentlich ist. So, habe ich mir überlegt, er hat nicht gefragt, also erzähle ich es denen trotzdem. Was ist jetzt wirklich ein Prozess? Das müssen Sie genau wissen. Also die Motivation dafür, dann natürlich auch, was ist Nebenläufigkeit? Und es gibt natürliche Nebenläufigkeit. Ja, und das sollten Sie erkennen. Es gibt aber einen weiteren wichtigen Grund für Prozesse. Das ist nämlich die Verbesserung der CPU-Nutzung. Also das nervt mich wirklich, aber irgendwas ist da falsch. Also mit meinem aufgesetzten Ding. Es gibt heute eigentlich, wenn Sie sich einen neuen Laptop kaufen, können Sie gar nicht mehr rauskommen und mit einem Single-Kern-Prozessor. Alle Laptops, alle, haben mindestens Double-Core. So ist das. Müssten Sie als Informatiker, werden Sie am Ende dieser Vorlesung erklären können, warum das so ist. Und last not least, so schließen wir dann ab, was sind Threads? Okay. So. Erste Frage, was ist ein Prozess? Es steht ja schon da, zu einfache, aber Antwort könnte man auch sagen. Prozess ist gleich einem Programm in Ausführung. Also Sie haben ein Programm, für Python ja immer zusätzlich den Interpreter, ja, und das gemeinsam bildet ein Prozess, einen Prozess, wenn es läuft. Wenn das Programm läuft. Wäre klasse. Aber leider habe ich da hingeschrieben, zu einfache Antwort. Es ist nicht falsch, was da steht, aber es ist auch nicht ganz richtig. Warum? Weil ein Prozess kann die Ausführung mehrerer Programme bedeuten. Ja? Das heißt, es gibt nicht diese Zuordnung, ein Programm gleich ein Prozess, das stand ja oben drüber. Sondern Dieser Prozess kann andere Systemaufrufe machen, zum Beispiel Aufrufe an das Ausgabesystem, EA-System, drucke das aus, und das wird abgekoppelt als ein weiterer Prozess. Ja? Das heißt, das läuft da nicht synchron mit. Und es kann andere Sachen geben, Programmunterbrechungen, Traps oder Interrupts, auf das werden Exceptions, auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Und in diesem Fall alles ist der Prozess der Aktivitätsträger. Das heißt, er repräsentiert quasi das Programm, das Sie geschrieben haben. Und schauen Sie in einer Betriebssystemübersicht, das werden wir dann auch sehen, schauen Sie da einfach nach, was gibt es, dann werden Sie sehen, Sie haben noch gar nichts gemacht, nichts gestartet. Trotzdem laufen auf Ihrem Rechner schon zig vielleicht nicht, aber um die 10 Prozesse. Hat einfach das Betriebssystem in seinem Bootvorgang einfach mal gestartet. Als Informatiker würde ich dann schon, zumindest vielleicht nicht am Ende dieses Semesters, aber später, würde ich schon von Ihnen verlangen wollen und zu sagen, dieser Prozess, was macht denn der jetzt? Und das ist eine Sache, die will ich Ihnen noch kurz sagen, die sollten Sie auch bei Ihrem System überwachen. Sind alle Prozesse, die Sie da sehen, sind das Prozesse, die Sie haben wollen? Weil da können nämlich ekelhafte Programme sich als Prozess installiert haben. Würmer, andere Geschichten, die Ihnen nichts Gutes tun. Also zu wissen, welche Prozesse normal sind, ja, ist ein wertvolles Wissen. Wenn wir nächstes Mal nochmal gerade drauf gucken, was ist denn zum Beispiel bei Windows normal? Was ist bei Linux normal? Und was ist nicht normal? Okay? Gut. Das ist die eine Sache. Also Prozess kann mehrere Programme, kann das Laufen lassen mehrerer Programme bedeuten. Aber ein Programm kann auch mehrere Prozesse starten. Denn im Falle von Uniprozessoren, also Single-Core-Prozessoren, gibt es so etwas wie präemptive Programmverarbeitung. Was ist denn das? Präemptiv. Traut sich keiner? Ist ja nur ein Fremdwort. Präemptiv. Außerdem steht es doch da. Das sind verdrängende, genau genommen vorsorglich verdrängende Prozesse. Das heißt, wenn ein Prozess mal gestartet ist, heißt das nicht, dass er jetzt den Kern, den Hauptprozessor, forever hat, sondern da gibt es einen Scheduler, der haut da einfach rein und verdrängt ihn und startet höher priorisierte Programme. Weil sonst wird Ihnen der Microkernel, mit dem Sie eben andere Prozesse auch killen können, der beste Befehl überhaupt, kill, ja, wird Ihnen gar nichts nutzen, weil wenn ein Prozess den Prozessor nicht mehr hergibt, gibt dann halt nicht mehr her. So, und darum gibt es präemptiv, das heißt vorsorglich verdrängende Verarbeitungen. Und es gibt natürlich auch andere Mechanismen, das heißt andere Aufgaben, die sich in Prozesse umsetzen oder sogenannte Threads, was auf Deutsch Faden heißt, also logischer Programmfaden, die man laufen lassen kann. Oder es kann ja auch sein, dass Sie gesagt haben, dieses Programm ist so toll und ich habe vielleicht eine 8-Kern-Maschine. Ja, 8 Kerne. Die möchte ich mal gerne parallel laufen lassen. Und dann programmieren Sie das, was wir ansatzweise am Freitag jetzt machen werden. Das heißt, diese einfache Antwort gilt nicht, sondern wir müssen unser Spektrum erweitern, weil wir einfach mehr wissen. Jo, schön. Zweite Frage. Ist der Prozess denn gleich die Prozessinstanz? Nein. Die meisten Leute reden so, tun so, als ob das dasselbe wäre. Es ist aber nicht dasselbe. Denn wenn ich Ihnen sagen würde, eine Klasse ist gleich der Instanz, dann würden Sie hoffentlich auch sagen, Krömker, du spinnst doch, das stimmt doch nicht. Das sind doch zwei Sachen. Denn ich habe die Klasse, habe ich programmiert, und die Instanz ist das, was entsteht, wenn ich sie instanziert habe. Richtig, hoffentlich würden Sie mir das sagen. Und wenn Sie das sagen würden, kennen Sie auch den Unterschied zwischen Prozess allgemein als Konzept und der konkreten Prozessinstanz. Das kann nämlich dasselbe Programm mehrfach gestartet sein, als Prozess. Überhaupt kein Ding. Das heißt, die Prozessinstanz ist die physische Instanz des abstrakten Gebildes Prozess. Das ist dann an Betriebsmittel gebunden, hat all diese Bindungen, die vorprogrammiert sind, hat eine Identität und so weiter. Ist aber auch die Verwaltungseinheit, diese Instanz ist dann die Verwaltungseinheit, die den Prozess verwaltet. In den meisten Fällen ist die Synonyme, das heißt gleichwertige Verwendung dieser Begriffe als eins, kein Problem. Man wird sie schon verstehen, aber manchmal kann es ein Problem sein. Darum habe ich hier oben mal hingeschrieben, Prozess gleich Prozessinstanz, nein. Gut. Noch ein schönes Missverständnis. Prozess gleich Programm. Nein! Warum nein? Das Programm ist statisch, das haben Sie ja programmiert, während der Prozess dynamisch ist. Ja? Das heißt, das Wissen über das gegenwärtig ausgeführte Programm sagt nicht viel aus über den Zeitpunkt, über das, was jetzt tatsächlich im System stattfindet. Das heißt, welches Zugriffsrecht hat das Programm, hat es die Datei geöffnet oder nicht geöffnet, steht in dem Programm ja nicht. Sie können den Source Code lesen, solange Sie wollen, Sie wissen es nicht. Wo läuft es genau im Rechner, unter welchen Adressen, welche Betriebsmittel stehen zur Verfügung und so weiter und so weiter. Im Betriebssystemkontext ist das Konzept Prozess daher nützlicher als das Konzept Programm. Also aus einem Programm, aus dem statischen, was Sie geschrieben haben, wird, wenn es gestartet ist, ein Prozess. Und an dem Prozess hängen eine Menge weiterer Funktionen dran. Okay. Jetzt gehen wir noch zum Ringen. Erinnern Sie sich, was Scrum heißt? Scrum? Was heißt Scrum? Ja? Ja, genau. Also dieses Ringen, in Anführungsstrichen, beim Rugby. Ja. Und auch diese Methode der Softwareentwicklung. Jetzt die Gewichtsklassen der Prozesse. Ja, tatsächlich haben wir unterschiedliche Gewichtsklassen. Ein normaler, und das werden wir jetzt eben auch noch ausführen, wie die sich so verhalten. Der klassische Unix-Prozess oder auch der klassische NT-Prozess, das ist ein Heavyweight, ein schwergewichtiger Prozess. Okay, schwere Klasse. Prozessinstanz und Benutzeradressraum bilden eine Einheit. Das wird zugeordnet und dann ist das gut. Ich kann zwar noch zusätzlichen Speicher anfordern, das passiert in der Regel automatisch, aber das ist eine Einheit. Und der Prozesswechsel ist durchaus aufwendig, denn ich habe bei dem ersten Prozess, Prozesswechsel heißt der Wechsel von einem Prozess zum nächsten Prozess. Von da habe ich einen Prozesskontext und der hat einen Adressraum. Das, von da aus gehe ich dann erstmal zum Betriebssystem. Da, je nach Struktur, habe ich wieder einen Prozess, das jetzt diesen diesen Wechsel durchführt. Und dann gehe ich zum nächsten Prozess. Also mindestens habe ich mal zwei Adressraumwechsel. Nämlich jedes Mal, wenn ich diesen Pfeil habe. Das heißt, was merken wir uns? Dieser klassische Prozesswechsel braucht Zeit. Okay? Vergleichsweise viel. Und genau deshalb nennt man ihn Heavyweight-Prozess. Das sind einfach die Schwergewichte, die sind nicht mehr so flink wie die Leichtgewichte. Okay, ich denke mal, der Begriff ist ja selbstsprechend. Okay, jetzt kam die Idee, dann machen wir doch einen leichtgewichtigen Thread. Oder einen leichtgewichtigen Prozess, den wir dann auch nochmal gleich umgetauft haben, nämlich zu Thread, nämlich zu schwergewichtigem Thread. Darauf sage ich Ihnen gleich nochmal genau. Der leichtgewichtige Prozess, da ist es so, dass es einen Adressraum gibt. Also so ein leichtgewichtiger Prozess läuft innerhalb eines schwergewichtigen Prozesses. Und es gibt einen Adressraum. Okay? Das heißt, der Wechsel geht schneller. Weil ich muss nur noch vom Adressraum X zum Betriebssystem wechseln, kann mir das aber gleich merken, dass ich wieder zurückkomme und restauriere das dann wieder. Und dieses Ding nennt man Kernel Thread. Also es ist ein vom Betriebssystem Kernel, ein dem Betriebssystem Kernel bekannter Faden, Programmfaden. Okay, sowas Gestricktes oder gehäkelt, wie auch immer. Das nennt man Kernel Thread. Und dann gibt es noch, weil wir sind ja nie zufrieden, wir als Informatiker dürfen auch nie zufrieden sein, dann gibt es noch den federgewichtigen Prozess. Das ist der leichteste. Das ist dann der Featherweight Process aus Prozesssicht. Ja, also das Federgewicht. Oder eben der Lightweight Thread oder User Thread. Das ist dieser Userfaden. Da bilden die Prozessinstanzen und der Adressraum eine Einheit. Prozesswechsel ist überhaupt kein Adressraumwechsel, sondern ich mache einfach da weiter. Werden Sie gleich auch sehen, wie das ist. Das heißt, das geht am schnellsten. Aber, werden wir auch sehen, natürlich hat dieses Konzept auch wieder einen Nachteil, weil ich würde Ihnen ja nichts erzählen, was Sie gleich wieder vergessen werden. Das heißt, all diese drei Prozessarten gibt es. Okay. Jetzt noch eine Frage, bevor ich umschalte. Warum machen wir dieses ganze Theater mit Prozessen überhaupt? Lassen wir doch einfach mal ein Programm laufen. Ein Programm gleich ein Prozess. Warum dieses ganze Theater? Ja, darauf brauchen Sie eine Antwort. Er hat sie schon. Ja. Richtig. Gucken wir uns gleich an. Sie können Mehrfachcores, also Multicores oder Manycores sogar viele, ausnutzen, wenn Sie diese Prozesse haben. Sie können einen Prozess auf den Core legen, anderen auf den und so weiter und so weiter. Gute Idee. Was noch? Das hatte man aber, also diese Many-Core-Prozessoren oder Mehrfach-Core-Prozessoren, gibt es erst seit 2005. Betriebssysteme, die Multiprocessing machen, gibt es seit Anfang der 70er Jahre. Was hat die Leute denn damals motiviert, das zu machen? Ja? Ja, könnte sein, also unterschiedliche Benutzer und die laufen in einem Prozess.
Ja, und das nutzt halt, dass man die halt einzeln abschließen kann und man ein bisschen besser Kontrolle hat, aber das ist
ein Okay, wegen des Abschießens hat man es wahrscheinlich nicht gemacht, aber das kommt dann, geht dann natürlich mit einher, dass man priorisierte Prozesse hat, die man benutzen kann, um anderen zu stoppen, ja. Genau. Das Stichwort ist quasi Parallelverarbeitung. Und der Grund ist der bessere Ausnutzung der CPU. CPU war teuer und schnell und die wollte man möglichst optimal nutzen. Ja, wenn man das macht, macht man eine quasi Parallelverarbeitung, wenn ich nur einen Single Core habe. Genau, das war's. Das sind die Gründe. Und hier ist genau diese CPU-Ausnutzung nochmal aufgeführt. Nehmen wir mal an, ein Prozess habe einen Anteil P seiner Laufzeit, in der er auf ein Ausgaben wartet. Ja? Also irgendein Anteil. Sagen wir mal 80%. So im interaktiven Prozess kann das leicht sein, weil Sie sind so entsetzlich, als User, Sie sind entsetzlich langsam, darf ich Ihnen das mal sagen, so langsam aus Sicht des Prozessors. Sie sind ja eine, also höchstens eine Schildkröte. Sie machen ja fast nichts. Das heißt, wenn Sie allein interaktiven Berechnungen machen, naja, nutzen Sie den Prozessor vielleicht zu 20%. Und da könnte sich doch so ein Wurm, das ist jetzt ironisch, also ironisch, ironic flag an, dann könnte sich doch so ein Wurm richtig wohlfühlen auf Ihrem Rechner. Ja, wenn Sie nicht aufpassen, tut er das auch. Und Sie merken das noch gar nicht mal. Weil Sie den Prozessor nur zu 20% nutzen. So, das kann man jetzt ausrechnen. Und dann kommt es eben so, wenn Sie n solcher Aufgaben haben, die dem Prozessorkern, also die nur P Prozent der Leistung benutzen, dann haben Sie eine CPU-Ausnutzung von 1 minus P hoch N. Und das ist, gerade bei interaktiven Programmen, bei Laptops, ist das die Realität. Weil er ist auch zu langsam. Ja, wir alle sind zu langsam für den Prozessor. Und nicht nur wir, viele der Systeme auch. Und das gilt auch gerade auf Servern, die viel Platteneinausgabe machen. Okay? Das heißt, haben die viel Plattenverkehr, greifen die auf Platten zu, um irgendwelche Videos zu streamen. Gut, dann warten die halt vergleichsweise lange. Okay? Und das ist in dieser, das ist nicht die optimale Grafik, aber ist das mal dargestellt. Wir haben einfach in jedem Rechensystem, ohne jetzt auf die Hardware einzugehen, ja, haben wir eine Speicherhierarchie. Das heißt, die schnellsten Speicher, die wir haben, sind die Prozessorregister. Dann gibt es heute in der Regel drei Caches, drei schnelle Zwischenspeicher, die zumindest der erste ist fast immer, meistens aber auch der zweite und der dritte, sind auf dem Chip des Prozessors mit untergebracht. Die Dinger heißen L1, L2, L3 Cache. Dann kommt der Hauptspeicher. Der ist außerhalb mit eigenen Chips realisiert, meistens auch gesockelt, dass man die tauschen kann, alles das. Aber der ist langsamer. Das heißt, der teuerste Speicher sind die Register. Dann kommt der L1 Cache, dann der L2-Cache, dann der L3-Cache. Sind auch unterschiedliche Technologien, mehr Platzverbrauch, mehr Energieverbrauch, All dieses sind ja Kosten, die wir tragen müssen. Aber so schichtet sich das. Dann bei den Festplatten gibt es eben auch nochmal wieder Unterschiede. Ja? Da gibt es Performance Disk, also High Performance Disk, die wir heute im Laptop typischerweise haben, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, die mit Flash-Speichern heute realisiert sind. Aber natürlich gibt es nach wie vor die klassischen Plattenlaufwerke. Ja? Das sind die High Capacity Disks. Und dann gibt es Nearline Disks, Tape Libraries. Sie glauben ja nicht, dass alles das, die paar Daten, die Sie erzeugen, dass das das Ende der Welt wäre. Also überlegen Sie sich, wenn Sie solche Veranstaltungen, sagen wir mal 1000 solcher Veranstaltungen auf einem Moodle-System wie diese auf einem Moodle-System hätten, da hätten Sie schon ganz schön Spaß, die ganzen Daten, die Sie erzeugen, da irgendwie unterzubringen. Ja? Und das zu archivieren. Und das einmal im Jahr. Und dann für 10 Jahre. Ja? Damit ich Ihnen dann in 10 Jahren eben auch noch einen Schein ausstellen könnte. Muss das ja irgendwo hinterlegt sein. Also da kommen riesige Datenmengen zusammen. Bei uns gar nicht so viel. Und dann kommen noch die Archivdaten und dann die Analogdaten. Das heißt, wir haben so eine richtig schöne Pyramide. Das heißt, die Menge steigt nach unten extrem an, die Kosten pro Gigabyte gehen aber da oben hin. So, Register sind bis höchstens 1 Kilobyte. Das sind relativ wenige. Und Caches dann auch, der L1-Cache auch so. Die Kapazität und die Zugriffszeit, das ist das Blöde. Ah, den McAfee sehen Sie gar nicht, der arbeitet. Oh. Den schieße ich jetzt mal ab. Sehen Sie, das ist auch so ein Prozess, der sich hin und wieder einfach mal da reinmeldet und sagt, hier bin ich. Okay, gut. Es gibt viele Gründe zu warten für den Prozessor. Es gibt viele Gründe für den Prozessor zu warten. Das heißt, der ist der schnellste. Nicht alles kann er in den Registern abwickeln. Und dann muss er warten, bis die anderen blöden Speicher in diesem Fall fertig sind. Aber dabei gibt es ja noch andere Systeme. Es gibt Netzwerke und so weiter. Und ich wollte diese Tabelle eigentlich vollständig fertig machen, habe ich am Wochenende nicht geschafft, weil das ist schon nicht so ganz trivial. Ich hätte da natürlich irgendwas reinschreiben können, aber das wollte ich nicht. Sie sehen, es gibt zwei Hauptkomponenten. Es gibt die Zugriffszeit, das heißt, das ist die Zeit von dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will das haben, bis ich das erste Byte quasi bekomme. Das heißt, diese Wartezeit, die einfach vergeht. Und die ist beim Prozessorregister quasi gleich null. Ja, ich sage, ich will dieses Register ansprechen und mache es in dem Befehl. Also geht mit dem Prozessortakt. Beim L1-Cache steigt das schon an auf 10 bis 50 Nanosekunden. Beim Arbeitsspeicher sind es Pi mal Daumen 100 Nanosekunden. Und das ist jetzt wirklich das Mühsame. Ich muss ja jede Zahl rechtfertigen, die ich Ihnen erzähle. Ich kann ja nicht hier irgendwelche Storys erzählen. Aber Sie sehen, das ist so Pi mal Daumen immer mal 10. Ab dem Zeitpunkt wird es schmerzhaft. Ja? Also die Zugriffszeit oder die Latenz. Und die ist bei einem Netzwerk, ja, bei einem LAN, also Local Area Network, wo ich unter Umständen auch Supercomputer mit verbinde, mit über schnelle Switches und so weiter, ist das die Latenz vielleicht 1 Millisekunde. Aber beachten, da oben war es Nanosekunde. Hier unten ist es 1 Millisekunde. Das heißt, der Faktor dazwischen sind 1 Million gleich 10 hoch 6. Okay? Und das ist ein erheblicher Unterschied. Mit anderen Worten, der blöde Prozessor, der könnte 10 hoch 6 weitere Befehle ausführen, müsste er nicht auf das LAN warten. Und das sind natürlich gute Gründe, vielleicht mit 1000 Befehlen, so eine Auslagerung vorzunehmen. Dann habe ich immer noch 999.000, ja, habe ich noch 999.000 freie verfügbare Befehle. Das heißt, Allein sich das reinzuziehen, was das heißt, ich will gar nicht über den Drucker sprechen. Ja, wenn ich so eine Druckaufgabe gegeben habe, so drucke die Seite. Es ist Ihnen vollkommen klar, dass das irgendwie im Hintergrund abläuft. Haben Sie ja nie anders erlebt. Aber das macht auch richtig Sinn, weil sonst der Prozessor ja aktiv warten müsste. Das ist der eine Grund. Optimale Nutzung der CPU. Der zweite Grund ist genau das, was Ihr Kommilitone sagte. Wir haben heute mehr Kernprozessoren. Multi-Core-Prozessors. Okay? Und das sind Mikroprozessoren mit mehr als einem vollständigen Hauptprozessor auf einem einzigen Chip. Okay? Sämtliche Ressourcen mit Ausnahme des Busses und eventuell einiger Caches, also L3-Caches sind auch manchmal extern realisiert, die sind auf diesem Chip und vergleichsweise schnell zugänglich. Und diese Kerne, diese Cores, sind weitgehend vollständig. Weitgehend vollständige Computer. Ja? Sie haben eigene Registersätze, eigene arithmetisch-logische Einheiten. Denken Sie an das von Neumann-Konzept. Okay. Wie ist man denn da drauf gekommen? Von 1946 bis 2005, also 60 Jahre lang, hat man von Neumann Rechner gebaut. Und jetzt mit einem Mal seit grob 10 Jahren spinnt man rum und macht Multicore Architectures. Ticken die Leute nicht ganz? Doch, sie ticken ganz. Der Grund ist nämlich der, wir hatten bisher bis dahin immer eine Beschleunigung der CPU, Moore's Law, alle 2 Jahre Verdoppelung der Leistung, obwohl er es nie gesagt hat, aber so wird es ja interpretiert, haben wir dadurch erreicht, dass wir die Strukturen immer feiner gemacht haben, immer weniger Betriebsspannung gewählt haben und damit konnte der Takt immer weiter erhöht werden. Und das ging gut bis 4 Gigahertz. Und dann passierte für die Hardware-Leute was Fürchterliches. Sie kriegten die Wärme nicht mehr weg. Sie hätten die Strukturen noch feiner bauen können. Sie hätten den Takt noch höher schrauben können. Aber machten sie das, verbrannte ihnen alles auf ihrem Chip. Sie kriegten die Wärme einfach nicht nach außen geführt. Sie hätten mit Helium kühlen müssen, mit flüssigem Helium. Ja, das wollte keiner. Und darum hat man dann überlegt, was kann ich denn sonst machen? Weil Moore's Law hat seit Mitte der 60er Jahre oder Anfang der 70er Jahre gehalten und jetzt kann auch nicht so ein blödes Wärmeproblem uns brachlegen. Doch muss ich sagen, kann es sei denn, wir machen ein neues Konzept. Und das neue Konzept war an der Stelle Parallelarbeit. Das heißt Multicores, mehrere Kerne auf einem Die oder auf einem Chip. Und heute ist es sozusagen so, Sie kriegen gar keinen Single-Core-Prozessor mehr, weil die Double-Core-Prozessoren sind genauso günstig wie ein Single-Core. Und beim Double-Core können Sie schon die Anwenderprozesse, das heißt Ihre User-Prozesse, auf den einen Prozessor laufen lassen und diesen ganzen Betriebssystem-Quatsch auf den zweiten Prozessor. Und Sie erreichen fast 100% mehr Leistung. Auf jeden Fall relativ viel. Okay. Also theoretisch würde man mit diesen Multicore-Architekturen ja, das N-fache bei N-Prozessoren, die N-fache Leistung bekommen, aber es gibt natürlich Engpässe nach draußen auf dem Bus, in Hauptspeicher und so weiter. Da kann es knapp werden. Das versucht man wieder durch sehr ausgefeilte Cache-Strukturen dem entgegenzuwirken. Und das hat man alles relativ im Griff. Die tatsächliche Leistungssteigerung hängt davon ab, wie gut sich die Software natürlich parallelisieren lässt. Also es gibt, das werden wir auch nicht mehr besprechen, aber es gibt Probleme, die sind knochenhart zu parallelisieren. Da haben Sie am Anfang überhaupt keine Idee, wie Sie das machen könnten, weil einmal so zugreifen, so und dann. Und es gibt Sachen, die lassen sich relativ einfach parallelisieren. Schwer parallelisieren lässt sich zum Beispiel eine Matrixmultiplikation, weil Sie können sich selber überlegen, Sie müssen das da drüber legen und dann multiplizieren und dann alles aufaddieren und dann haben Sie einen Wert berechnet. Okay? Also da müssen Sie sich schon was Geschicktes überlegen. Dagegen aber so aus der Computergrafik so ein Raytracing-Algorithmus, der einen Pixel nach dem anderen berechnet. Oh, das ist simpel. Erste Pixel berechnest du, zweite Pixel berechnest du, dritte Pixel und so weiter und so weiter. Lässt sich wunderbar und sofort verteilen, ohne gegenseitige Beeinflussung. Also es gibt solche und solche Sachen. Na, wir haben aber nicht nur einfache Probleme. Die aktuellen Chips sind zwischen, also die Sie kaufen, für ja, akzeptables Geld, sind zwischen Dual-Core und Octa-Core. So nennt man die komischen Dinger, Kernen, zwischen 2 und 8 Kerne. Aber das wächst weiter an. Zum Beispiel von AMD gibt es aktuell 16 Kerne und 32 Threads, das sind Hardware-Threads, sage ich gleich noch was. Ihnen müsste sofort auffallen, das ist genau das Doppelte. Okay, das ist keiner der Threads, die wir eben besprochen haben, sondern so ein, die Hardware-Leute haben das abgeguckt. Den Namen zumindest. Oder Intel hat das dann Hyper-Thread genannt, um die Leute noch mehr zu verwirren, aber ist egal, das ist ein Hardware-Thread. Und Intel macht aber dasselbe, 18 und 36 Threads. Sie sagen, die beiden nehmen sich nicht viel, jetzt darf es Intel-Fans geben und AMD-Fans geben, ja, er macht da auch schon so, er weiß, er ist der Fan von irgendwas. Okay. Es gibt aber diese Hardware-Threads, da lohnt es sich auch nur, 2 zu haben. Die melden sich im Betriebssystem wie echt 2 Kerne an, ist aber eine Lüge. Okay, ist eine Lüge. Sie sind 2 Threads und der Punkt ist dann, wenn einer dieser Threads und nur dann irgendwann mal gestoppt wird, blockiert wird, dann und nur dann übernimmt der andere. Ja, also es ist nicht so, bei 2 Kernen, sage ich, haben Sie eine Leistungssteigerung von vielleicht 90%. Bei 2 Threads, diese Hardware-Threads, die ganz einfach sind, haben Sie eine Steigerung von 30%. Und da lohnt es sich eigentlich nicht, da mehr Hardware-Threads zu machen, die so automatisch umschalten. Und das hat man auch gemerkt und Sie sehen das überall. Das heißt, auch AMD macht das jetzt, obwohl sie lange gesagt haben, machen sie nicht, aber jetzt machen sie es doch. Und das ist immer genau das Doppelte von den echten Kernen. Ja?
Bei den virtuellen Kernen, die auch immer dabei sind bei den Prozessoren, das sind ja nicht mehr Octa-Cores, die haben für 6 wirkliche Prozessorkerne und irgendwie 2 virtuelle. Sind es die Threads?
Nehme ich an. Ich weiß jetzt nicht, wo der Begriff virtueller Thread herkommt. Ja. Also wissen Sie, sobald Sie da Marketingleute dran lassen, dann erfinden die wildesten Begriffe. Das muss man genau nachgucken. Könnte aber sein. Könnte sein. Okay. Dass man das zur Auslagerung, weil man weiß ja, dass man da nur 30% mit erreicht, also muss man auch gar nicht 100% doppeln. Weil dieses Stoppen passiert dann doch nicht so häufig. Was wichtig ist, für Sie wichtig ist, dass das die Betriebssysteme unterstützen, also Unix, der Linux-Kernel und auch Windows NT ab XP unterstützen diese Mehrkernprozessoren. Also ab 2005, da lagen sie zwar nicht mehr in den Windeln, aber es ist auch schon mehr als 10 Jahre her. Und Windows RT erkennt einen Mehrkernprozessor als mehrere Einzelkernprozessoren an. Dadurch sind zwar alle Kerne nutzbare, aber spezielle Mehrkern-Prozessor-Optimierungen können da nicht mehr greifen, egal. Das Betriebssystem verteilt die Prozesse und Anwendungen auf diesen Kernen nach eigenem Gutdünken. Sie können es zwar steuern, ja, darüber sprechen wir noch, aber im Grunde genommen macht das das Betriebssystem für Sie. Wird dagegen eine Anwendung, und darüber wollen wir nächstes Mal nochmal sprechen, bietet es sich an, bei dieser Anwendung die zu parallelisieren, dann müssen Sie das auch machen. Weil sonst lässt Ihr Betriebssystem dieses eine Programm als ein Prozess laufen und dann nutzen Sie Ihre teuer eingekauften Cores gar nicht aus. Diese Prozesse sind also die Entitäten, die auf das Ding verteilt werden. So, warum mehr Prozessbetrieb ist dieselbe Antwort wie warum Multicore, haben wir beantwortet. Es gibt aber einen anderen Grund, haben wir auch genannt, bessere Ausnutzung der CPU, weil man auf langsame externe Geräte zum Beispiel warten muss. Antwort, also Effizienz des Systems. Parallelbetrieb werden wir jetzt drüber sprechen. Nochmal eins, parallele Programmierung. Was ist denn das? Das ist das, was wir uns nächste Woche anschauen wollen. Das heißt, wenn Sie ein Programm, so wie es bisher ist, so wie es existiert, wenn Sie das dem Betriebssystem geben, macht er da einen Prozess raus. Und mit Ihrem schönen Multicore-Octa-Core-System haben Sie gar nichts gewonnen. Es läuft nicht schneller. Okay? Das ist Käse. Es gibt nämlich manchmal auch innerhalb des Programms Möglichkeiten für die Programmierer zu sagen, okay, am besten trennst du das so auf in diese Scheiben und machst das als eigenen Prozess. Du Betriebssystem, mach das für mich. Und diese Möglichkeit hat man von Python aus auch und das werden wir besprechen. Das nennen wir dann nebenläufiges Programmieren. Das heißt, wir ermöglichen dem Betriebssystem, daraus eigene Prozesse zu machen. Wir haben das so gestaltet, dass die nebenläufig voneinander arbeiten können. Okay, und es gibt eben solche Probleme, die von Natur aus gut parallelisierbar sind. 5 Minuten geben Sie mir nicht noch, weil das will ich Ihnen auch noch erzählen. Was sind Prozesse? Prozess im Speicher, jetzt im Betriebssystem. Das ist ja das Ding, was er dann nutzen würde, um auf einem Core ausführen zu lassen. Das besteht aus dem Programm, den Daten und immer wieder diesem Stack. Wofür braucht er den Stack? Diesem Programmstack? Zum Beispiel für die Ausführung von Unterprogrammen. Da legt er alle lokalen Variablen und die Rücksprungadresse legt er da ab. Schauen wir uns gleich nochmal an. Das ist das. Das ist aber nicht alles, was den Prozess ausmacht, sondern das Entscheidende ist, es kommt der Prozesskontext dazu. Und der Prozesskontext, damit ich den dann austauschen kann, ja, ist das Folgende. Es sind alle Registerinhalte. Einfach mal ausgelagert in den Hauptspeicher. Sind alle Dateiinfos Zugriffsrechte? Ja, wie greife ich auf die und die Datei, die ich aufgemacht habe, zu? Sind das MMU-Register, MMU ist so Memory Management Unit, werden Sie die Hardware-Leute werden Sie da schon mit quälen, ist eine spezielle Hardware-Einheit, die den Speicher verwaltet. Und auch den Kernel-Stack. Das heißt, wo der Kernel im Moment steht, ja, mit Ablagen von Kernelprogrammen. Alles das nennt man Prozesskontext. Und das sollten Sie schon merken, was dazu kommt. Weil das ist so eine typische Frage, das kann man geil fragen. Ja, also so eine typische Wissensfrage. So. Das Betriebssystem führt genau eine Tabelle über diese kerneigenen, über die eigenen Prozesse. Und das nennt man Prozesstabelle. Und die können Sie sich, ich habe jetzt heute kein Beispiel dabei, aber am Freitag jetzt zeige ich es Ihnen, die können Sie sich bei jedem Betriebssystem auch ausdrucken lassen. Diese Prozessliste. Und zu jedem Prozess gehört ein Prozesskontrollblock. Wir machen ja keine Betriebssystemvorlesung heute, da würden Sie dann genau hören, wie das genau verwaltet wird. In der Regel wird über diesen Prozesskontrollblock auf den Prozess und auf alle anhängenden Aktionen, Aktivitäten zugegriffen. Und dieser PCB ist ein relativ kleiner Block, der ist immer im Speicher vorhanden, das müssen Sie wissen. Jetzt schauen wir uns noch gerade an, wieso, in welchen Zuständen ein Prozess sein kann. Er kann als erstes Mal, so fangen wir als Informatiker immer an, mit einer Null zu zählen, das heißt nicht existent. Die Null heißt, er ist einfach nicht da. Gut, dann kann er kommen, er wird erzeugt. Das heißt, irgendeiner hat einer Konsole vielleicht gesagt, starte das und das Programm. Okay, schon habe ich da einen Prozess. Und wenn ich dann Glück habe und eine Zuteilung bekommen habe, dann läuft er. Dann haben wir einen laufenden Prozess. Er arbeitet jetzt für Sie. Und in der Regel geht er irgendwie in eine Blockiert-Situation. Zum Beispiel dadurch, dass er gesagt hat, open ein File und, wie Sie gelernt haben, oder er macht ein Write-Statement oder ein Read-Statement und dann muss er erstmal 1 Million Zyklen im Mittel warten. Also sagt das Betriebssystem, das lohnt sich, den Prozess nehme ich weg, schreibe ihn in die Blockiert-Warteschlange. Und dann in der Hoffnung, wenn die Platte gesagt hat, ich bin fertig, hier ist der Datensatz in einem Speicher, dann gibt es ein Signal und dann wird er wieder bereit. Er läuft noch nicht wieder, er arbeitet noch nicht. Und dann läuft er, wartet er auf die Zuteilung, wenn die Zuteilung kommt, die Zuteilung macht ein Dispatcher, das ist ein Teil des Betriebssystems, dann kommt er wieder zu aktiv und so weiter und so weiter. Das sind die Lebenszyklen des Prozesses. Die Prozesse warten in einer Prioritätsdatenschlange. Okay? Auch das sollten Sie jetzt, Prioritätsdatenschlange, Warteschlange. Sollten Sie ungefähr wissen, was das ist, hatten wir ja besprochen. Und Prozesse warten in der Warteschlange auf den Prozessor, wenn Sie bereit sind, auf Daten des I/O-Gerätes, wenn sie blockiert sind, auf eine Nachricht, können ja auch auf ein Netzwerk warten, von einem Netzwerk oder auf ein Zeitsignal. Okay. Ja, ich könnte jetzt über... Also das war der Prozess. Das ist auch alles das, was wir abstrakt zum Begriff Prozess sagen wollten. Jetzt kommt es zu einem neuen Konzept, das wären noch 5 Folien. Aber um Gottes Willen, ich habe Sie am Anfang so gelobt, habe zu viel Zeit dafür verschwendet. Dann machen wir das mit den Fäden, mit dem Informatiker-Häkeln, machen wir dann am Freitag als Einstieg. Das ist nicht mehr lang. Sie merken sich aber bitte die ganze Geschichte über den... Das muss ich jetzt alles durchklicken. Das geht aber. Ja, es sind... Sie merken sich, dass Sie besser am Freitag wieder vorbeikommen. Denn da werde ich so Fragen beantworten. Wann? Sie haben die Wahl. In Python auch, in Einschränkungen. Zumindest dann, wenn Sie C-Python benutzen. Aber das sollten Sie lernen. Wann nimmt man Threads und wann nimmt man Prozesse? Und dann gibt es solche ekelhaften Sachen wie Race Conditions. Das heißt, Prozesse, die nebenläufig laufen, muss man unter Umständen synchronisieren. Und wie macht man das? Und dann das eigentliche Multiprocessing programmieren in Python. Das ist unser Thema für Freitag. Und Interrupts und Exceptions machen wir dann am kommenden Montag. Und nächste Woche Freitag, das ist die gute Nachricht, dürfen Sie sich voll und ganz auf Desmod konzentrieren. Und wir machen unsere Vorlesung dann ja im Februar. Dankeschön.